darf den Andreas Gabber begrüßen heute, der uns die Predigt heute hält. Danke Andreas, dass du da bist. Wir sind gespannt auf das, was du uns zu sagen hast. Thema heute, die Fürsorge Jesu. Es geht um drei Personen am Kreuz. Einmal ganz klar der Mittelpunkt Jesus, dann die Mutter Maria und Johannes. Ich habe euch ein Bild vom Isenheimer Altar mitgebracht. Das seid die zwei links, die Mutter und den Johannes unterm Kreuz. Was hat die Mutter durchgemacht, als sie dort Jesus am Kreuz hängen sah, in seinem Leib, in seinem Leiden, dieses furchtbare Sterben am Kreuz? Wie erging es ihr dort unterm Kreuz? Und den Jünger, den er besonders lieb hatte, Johannes, der daneben steht, der die Mutter in den Arm nimmt, versucht zu trösten. Und Jesus, selbst im Leiden und Sterben, denkt er an seine Mutter, an seine Lieben, die ihm lieb geworden sind, an uns alle. Und er gibt dem Johannes den Auftrag, dass er sich um seine Mutter kümmert und der Mutter, dass sie einen anderen, seinen neuen Sohn bekommt, den Johannes, der für sie da sein wird. Ich bin gespannt auf die Predigt, was Andreas dazu sagen wird.
Guten Morgen. Ohne dass es kracht. Vor drei Wochen haben wir Ostern gefeiert. Und ich möchte noch mal einen Blick auf Ostern bzw. auf den Karfreitag zurückwerfen. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, in unserem Leben immer wieder auch an die Ränder unseres Lebens zu gedanklich zu gehen und zu bedenken, nämlich am Beginn des Lebens. Das wir vorher gesungen haben, Ewigkeit ist eines meiner Lieblingslieder, vielen Dank, da ist auch von schweren Leben die Rede. Im November vor einigen Jahren erhielten wir von einem Freund auf der Bibelschule eine E-Mail. Unser Sohn Silas, da sehen wir ein Bild davon, ist seit Sonntag, 8. November, auf der Intensivstation. Wegen eines Infekts, verbunden mit Erbrechen und damit verbundenen Wasserverlust, haben wir ihn an dem Tag zur Stabilisierung ins Krankenhaus gebracht. Doch die Diagnose war ganz anders als erwartet. Die Ärzte stellten sehr schnell fest, dass er eine akute Gehirnentzündung, also nicht Hirnhautentzündung, sondern Gehirnentzündung hat. Silas ist seit Sonntagnachmittag nicht mehr ansprechbar und wird künstlich beatmet, es besteht Lebensgefahr. Die Ärzte nannten eine 5%ige Chance auf Wiederherstellung. Silas wurde wieder wach nach 6,5 Monaten im Krankenhaus und in der Reha und er wieder nach Hause zu seinen Eltern und zu seinen Brüdern. Er konnte an der Hand gehen und selbstständig Nahrung zu sich nehmen. Die Kommunikation war eingeschränkt, weil sein Sehvermögen nur noch 5% betrug, besuchte er eine Blindenschule. Am 20. September, also 10 Monate nach des Folgejahres, erhielten wir folgende Nachricht. Liebe Freunde, jetzt ist es doch passiert. Gestern, am 19. September, ist unser geliebter Sohn Silas verstorben. Er ist vom Mittagsschlaf nicht mehr aufgewacht. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Er ist friedlich eingeschlafen. Wir dürfen jetzt wissen, dass es ihm bei seinem Freund Jesus viel besser geht und der im Himmel vollkommen wiederhergestellt ist. Dennoch sind wir fassungslos und tief erschüttert. Wir haben nicht mehr mit einer solchen Situation gerechnet, da Silas in den letzten Wochen gute Fortschritte gemacht hat. Und viel Vertrauen gefunden in Jesus Christus. Ich glaube, es gehört zu den schlimmsten Erfahrungen im Leben eines Menschen, wenn ein Vater oder eine Mutter das Sterben eines eigenen Kindes durchleben muss. Ich habe mir vorgestellt, oder versucht, mir vorzustellen, wie es für mich wäre, wenn eines unserer Kinder, also ich habe zwei Söhne, sterben müsste. Entsetzlich, fürchterlich, eben nicht im Entferntesten vorstellbar. Der heutige Predigttext beschreibt Menschen in dieser schrecklichen Situation. Ich lese ihn vor, und der Text wird auch in der Sprache gelesen. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, seine Mutter, ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah, neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Mein erster Punkt: schreckliche Tage in unserem Leben. Das gleiche Bild, was Martin schon vorher gezeigt hat. Unser Text zeigt uns sechs Menschen in einer ganz besonderen, sehr surrealen Situation. Drei Menschen sind hingerichtet worden und hängen am Kreuz. Unter einem Kreuz befinden sich fünf Personen, die den Sterbenden nicht allein lassen wollen. Eine davon ist Maria, die Mutter des Hingerichteten. Sie steht unter dem Kreuz von Jesus. Mit zerrissenem Herzen, Augen voller Tränen, in unsäglicher Hilflosigkeit, mit Verzweiflung und Trauer. Dem Gefühl, wahnsinnig zu werden. Der furchtbarste Moment ihres Lebens. Der erstgeborene Sohn stirbt. Der Sohn, der ganz anders ist als alle ihre anderen Kinder. Der Sohn, zu dem sie eine ganz besondere Beziehung hat. Vor ihren Augen läuft vielleicht so ein innerer Film ab, bei dem sie den gemeinsamen Weg, den sie gegangen ist, nachvollzieht. Sie sieht den Engel Gabriel, der ihr die Geburt ihres Sohnes, des Messias, ankündigt. Sie sieht den Stall in Bethlehem, in dem sie den Sohn Gottes zur Welt bringt. Sie sieht die beschwerliche Flucht nach Ägypten. Sie erinnert sich, wie Jesus das Wasser Wein gemacht hat, wie er gepredigt hat, wie er Sünden vergeben hat und Kranke geheilt hat. Sie sieht seine Liebe zu den Menschen und kann an ihm beobachten und konnte an ihm beobachten, wie Gott ist. Aber jetzt sieht sie nur noch seinen furchtbar leidenden Körper. Sie sieht ihn wie ein Verbrecher hingerichtet. Sie sieht an ihm Blut herabfließen. Sie sieht ihrem Kind die Schmerzen an. Sie sieht ihr Kind verlassen und allein. Und sie sieht, wie es mit ihrem Kind Maria kann nichts tun. Hilflos steht sie da. Sie kann ihm nicht helfen. Sie kann ihn nicht in die Arme nehmen. Sie kann ihn nicht trösten, wie sie ihn vielleicht in Kindheitstagen getröstet hat. Da ist Johannes. Er steht als einzige Jünger direkt hinter dem Kreuz Jesu. Auch er hat die Augen voller Tränen. Auch er ist verzweifelt. Sein bester Freund hängt an einem in diesem römischen Marterpfahl. Seinem Hoffnungsträger, seinem Impulsgeber und seinem geistlichen Vater der letzten drei Jahre wird gerade das Leben genommen. Auch er hat eine Geschichte, Jesus. Als Sohn des selbstständigen Fischereiunternehmers Zebedäus war er mit seinem älteren Bruder Jakobus in das Familienunternehmen ein. Beide waren bereits Schüler von Johannes dem Täufer und mit der Enthauptung von Johannes dem Täufer hatten beide schon einmal einen Mentor verloren. Und ihren Spitznamen Körnersöhne verdienten sie sich friedlich. Als sie gemeinsam mit Jesus unterwegs waren und ein Samariterdorf ihnen die Gastfreundschaft verwehrte, fragten sie Jesus ernsthaft, ob sie das Dorf nicht grillen sollen, indem sie befehlen, das Feuer. Johannes war aber auf der anderen Seite auch das Muttersöhnchen, ein Mama-Kind. Nicht er, sein Bruder Jakobus fragte nicht bei Jesus dann, ob sie links und rechts im Himmel neben ihm sitzen können. Nein, da wird die Mutter vorgeschickt. Er braucht diese Nähe, er brauchte diese Unterstützung, den Mut und Tatkraft waren zunächst nicht seine hervorstechendsten Merkmale. Und am gestrigen Abend feierten sie ein einzigartiges Passafest. Er war ganz ganz nah bei Jesus. Das war gut. Die Tischordnung hatte es so ergeben, dass er quasi an der Brust von Jesus lag. Danach waren sie zum Ölberg gelaufen und dann begann dieser Traum. Und als drittes hängt bei Jesus, er hängt am Kreuz. Er stirbt in diesem Moment für die ganze Welt und für alle Menschen. Einer stirbt für alle. Sein Tod hat eine besondere Bedeutung. Seinen Auftrag, den Menschen zu zeigen, wie das Gesetz erfüllt werden kann, wie Gottes große Liebe zu jedem einzelnen Menschen ist und wie Gott tatsächlich ist, den hat er abgeschlossen. Ganz großen Auftrag, die Welt mit Gott zu versöhnen, hat er fast erfüllt. Ein großer Teil seines Leidens liegt schon hinter ihm. Fast alle Jünger hatten ihn verlassen, er war ausgepeitscht und unschuldig zum Kreuz. Juden hatten ihn verspottet. Soldaten hatten ihn mit einer Bauernkrone gekrönt. Seine Kleider waren im Rahmen eines Kriegsspiels unter römischen Soldaten aufgeteilt worden. Sein Körper, das zeigt ja auch ein bisschen dieses Bild, ist ein einziger Schmerz. Das Atmen fiel ihm extrem schwer. Seine Kehle brannte und die Schuld der ganzen Menschheit lasten ihn jetzt auf ihn und auf den Kind fassen. Alle drei, Maria, Johannes und Jesus, erleben den schrecklichsten und schlimmsten Tag in ihrem Leben. Solche Tage bleiben allerdings nicht nur den Menschen der Bibel vorbehalten. Auch wir müssen immer wieder Niederschläge einstecken, persönliche Schicksalsschläge verarbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich solche Tage in jedem Leben finden. Ich weiß nicht, welche Tage bei dir noch kommen werden, die dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Vielleicht hast du solche Tage auch schon erlebt und versuchst die Ereignisse noch heute unter die Füße zu bekommen. Ich weiß nicht, was für ein Tag das für dich sein wird. Ist es ein Tag, in dem du von einer schweren Erkrankung bei dir oder einem deiner Familienangehörigen erfährst? Ist es ein Tag, in dem du dein Kind verlierst? Der Tag, an dem du vielleicht deine Heimat verlassen musst, du arbeitslos wirst, ist der Tag, an dem etwas geschieht, was du dir eben heute noch nicht vorstellen kannst. Ein Tag, in dem man hunderte Male das Wort mit SCH am Anfang in den Himmel schreiben kann. Ein Tag, an dem dir persönlich deine Grenzen aufgezeigt werden. Ein Tag, an dem man irgendwie hin und her geworfen ist. Im einen Moment hat man nicht einmal mehr die Kraft, sich im Bett von der einen auf die andere Seite umzudrehen. Und keine Minute später ist man so voll Wut und Adrenalin, dass man 10 Festmeter Holz in einer Stunde in handliche Scheite, oder wie der Schwabe zu sagen fähigt, Spechtele klein anbietet. Liebe Gemeinde, ich habe mich gefragt, was wird aus mir in den schlimmsten Momenten und Tagen meines Lebens? Was kann mir helfen, meines Lebens durchzustehen und zu ertragen. Dieser kurze Bibeltext dabei sieht meine schrecklichen Tage. In den schlimmsten Momenten meines Lebens wird Jesus mich nicht übersehen. Wir müssen uns das nochmal vorstellen. Jesus leidet, hat Schmerzen. Er ist unschuldig am Kreuz. Meine Frau und meine Kinder wissen, wie ich mich stressigen Situationen verhalte. Ich will dann erstens nicht reden. Ich will mit mir alleine sein. Dann will ich meine Ruhe. Und ich will dann auf alle Fälle keine weiteren Probleme und schon gar nicht die von anderen. Als seid ihr da ja schon etwas geheiligt, aber bei mir ist es so. Jesus hat hier nicht nur ein bisschen Stress, sondern am Kreuz stirbt Jesus für die ganze Welt. Für alle Menschen. Trotzdem kümmert sich Jesus selbst am Kreuz noch um die Einzelnen. Ihm sind Maria und Johannes jetzt wichtig, obwohl er gerade für die ganze Welt die Tür zu Gott öffnet. Obwohl er schrecklich leidet, beschäftigt ihn die Frage, wie es jetzt mit seiner Mutter Maria und seinem Freund Johannes weitergeht. Er sieht seine Mutter und auch Johannes an. Auch dich und mich. jede Sekunde deines und meines Lebens ist er voll. Er kennt meine Sorgen und meine Fragen. Er kennt meine schlimmsten Momente. Ich bin für ihn keine Nummer. Jesus ist mein Freund und er hat mich niemals übersehen. Jesus sieht den Einzelnen, auch heute in diesem Gottesdienst. Sieht er jeden Besucher, jeden Einzelnen. Jesus sieht den Einzelnen in der großen Menge und dieses Motiv zieht sich durch alle Evangelien. Das heißt, wenn der Bartimäus bei Zachäus auf dem Baum oder bei der Heilung des Sohnes des Hauptmanns von Kapernaum. Und auch als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wird und Petrus einem der Soldaten den Schädel spalten will, aber nur das Ohr abhaut, hat er diesen armen Kerl im Blick. Er nimmt das blutige Ohr in die Hand und teilt es wieder an. Sollte er nicht auch mich im Blick haben, was soll ihn hindern, auch mich anzusehen? Nichts. In den schlimmsten Momenten meines Lebens wird Jesus mich nicht übersehen. Loslassen als Teil des Lebens. Maria und Johannes erleben einen schrecklichen Karfreitag. Maria verliert ihren Sohn und Johannes seinen besten Freund. Ganz bestimmt leiden sie mit Jesus mit. Es gibt für mich selbst wenige Dinge, die schlimmer sind als andere Menschen. Seines körperlichen Schmerzen, die jemand hat, oder Enttäuschungen, die verarbeitet werden müssen. Ich bin mir sicher, dass Maria und Johannes auch leiden, weil sie beide jemanden loslassen müssen, den sie gern haben. Jemanden, der für sie auch Lebensglück bedeutet. Maria war der Messias verheißen. Johannes wurde in der Nachfolge Jesu berufen und hat selbst erlebt, dass Jesus sich als Retter, als Messias bezeichnete. Sie haben Jesus viele Jahre lang begleiten und erleben dürfen. Sie hatten Erwartungen an diesen Messias. Und diese Erwartungen erfüllen sich eben nur nicht. Ihre Träume wurden mit Nägeln und einer Dornenkrone zerstört. Und es bleibt nun, diese Träume loszulassen. Das ist nicht immer leicht, doch loslassen ist immer auch ein Teil. Dass es wichtig ist, loszulassen, wusste auch Jesus. Deshalb war es Teil der Ausbildung, die er seinen Jüngern gab, loslassen zu lernen. In Matthäus 16 gibt er ihnen Folgendes auf den Weg. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Können wir auch übersetzen. Muss er sich selbst loslassen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der sein Leben um meinetwillen loslässt, der wird es finden. Das Leben verlieren und loslassen. In diesem Prozess befand sich auch Jesus am Kreuz. Er selbst scheint damit gar keine Probleme zu haben. Warum? Weil er wusste, warum er sein Leben auf dieser Erde loslässt. Er wusste, dass das Leiden am Kreuz Teil seines Auftrags war. Deshalb war er ganz bei sich und konnte sich den Menschen schlimmsten Momente meines Lebens durchzustehen und zu ertragen, war die Frage, der wir uns angesichts des Leidens von Menschen an und unter dem Kreuz gestellt haben. Der Text gibt uns noch eine weitere Ermutigung auf diesem Weg. In den schlimmsten Momenten meines Lebens wird mich Jesus ansprechen. Jesus spricht Maria und Johannes direkt an. Er steht unmittelbar vor dem Ende seines Lebens. Kurze Zeit später stirbt er. Jesus hat sich diese Worte quasi mit letzter Kraft abgenommen. Die Sätze sind deshalb kurz, so wie es sein Zustand erwarten lässt. Keine große Einleitung, keine Begründung, kein großer Abschied mehr. Die Worte, die Jesus spricht, sind ermutigende, Zukunft öffnende Worte. Sie sind zugleich sein persönliches Testament, vor Zeugen ausgesprochen und rechtskräftig. Jesus weiß, dass er sich nicht länger um seine Mutter kümmern kann. Und damals gab es keine Witwenrente, da gab es auch keinen Sozialstaat. Und Jesus als der älteste Sohn war auch verantwortlich für die Mutter. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, beinhaltete eben auch die Versorgung der Eltern. Aus Apostelgeschichte 1, Vers 14 wissen wir, dass die vier Brüder Jesu noch lebten und üblicherweise die Verantwortung eigentlich dann auf den Nächstälteren übergeben. Aber warum er dann doch Johannes damit beauftragte, dazu kommen später noch einmal. Für Maria wurde allerdings eins sehr deutlich: Du wirst versorgt werden. Ich werde versorgt. Genau wie Maria und Johannes will Jesus auch mich ansprechen. Die Worte, die Jesus zu mir spricht, sind ermutigende und die Zukunft öffnende Worte. Höre ich hin, wenn er mich anspricht? Lasse ich seine Worte in mein Herz dringen? Bin ich für seine Worte offen? In den schlimmsten Momenten meines Lebens wird Jesus mich ansprechen. Ein fünfter Punkt. In den schlimmsten Momenten meines Lebens gibt Jesus eine neue Perspektive. Ich sagte, Forrest Gump, im gleichnamigen Film, meine Mama sagt mir immer, man muss die Vergangenheit hinter sich lassen, bevor man weitergehen kann. Als Jesus zu Maria spricht, er ist jetzt dein Sohn, drückt er genau das aus. Maria, schließ die gute alte Zeit ab. Lass deinen Sohn Jesus los. Du kannst ihn nicht festhalten. Richte dich auf Neues aus, damit dir das Loslassen des Alten leichter fällt. Und ich will dich nicht in der Leere zurücklassen, Maria. Wende dich mit deiner Fürsorge, deinem Leben und deiner Erfahrung einem meiner wichtigsten Mitarbeiter zu. Er braucht dich. Er braucht mehr Wärme zum Beispiel als ein Petrus. Gib ihm das, was du mir bisher gegeben hast. Traue mir nicht nach, sondern bringe deine Gaben an. Liebe Generation 60 plus, vielleicht schauen Sie sich manchmal die jungen Leute in der Gemeinde in Waldorf an und schütteln den Kopf. Diese furchtbare Musik, diese Smartphones, diese Manieren. Zwischen Ihnen und den jungen Leuten liegen Welten. Es ist so leicht, mit den Schultern zu zucken und sich abzuwenden. Aber Jesus tippt Ihnen heute auf die Schulter und zeigt auf einen der jungen Leute und sagt: Siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Tochter. Sie gehören zu dir. Schau sie an, widme ihnen deine Aufmerksamkeit, bete für sie und gib deine Erfahrung weiter. Als Jesus zu Johannes spricht, sie ist jetzt deine Mutter, folgt Jesus Johannes auch auf. Schließe die gute alte Zeit ab. Lass deinen besten Freund los. Du kannst ihn nicht festhalten. Richte dich auf Neues aus, damit du das Loslassen leichter fällt. Und für Johannes, der eine sehr enge persönliche Verbindung mit Jesus hatte, war es keine Frage, ob er diesen Auftrag annimmt. Burchen schreibt dazu: Wer Christus mehr als andere liebt, erhält den ehrenvollen Auftrag, für die Gemeinde und für die Armen zu sorgen. Denke nie von einem bedürftigen Verwandten oder Freund, von einer Witwe oder einem weisen Kind. Sie belasten nicht sie allein. Sage, es ist mir eine Ehre, der Herr hat sie meiner Fürsorge anvertraut. Dachte Johannes, lass uns auch so denken. Jesus erwählte sich den Jünger, den er am meisten liebte, damit er für seine Mutter sorgt. Heute noch wählt er sich Menschen, die mehr als andere lieben, und bringt die Armen unter den Schutz ihrer Flügel. Nehmen sie mit Freuden auf, behandle sie gut. Und wir lesen, von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Hast du etwas anderes erwartet? Nein, Johannes liebte seinen Herrn von ganzem Herzen. Mein letzter Punkt. Der neue Auftrag schenkt neue Heimat. In den schlimmsten Momenten meines Lebens wird Jesus mich nicht allein lassen und mir neue Heimat geben. Am Kreuz sind die geblieben, die Jesus sehr lieb. Das verbindende Element dieser Menschen, die Liebe zu Jesus. Maria und Johannes gehörten auch dazu. Nach Maria und Johannes zeugten, so lautet der Auftrag Jesu, füreinander da sein. Sie sollen Familie werden, weil sie die Liebe zu Jesus verbindet. Jesu Auftrag, Maria zu versorgen, geht an Johannes und nicht an die Brüder von Jesus, deren Zuständigkeitsbereich das eigentlich gefallen wäre. Warum? In Johannes 7, Vers 5 steht, dass die Brüder Jesu ihm nicht vertrauten. Sie konnten damals mit dem, was Jesus lehrte und tat, nichts anfangen. Es ist aber wichtig, dass Maria nicht nur die Sorgfalt, sondern auch geistliche Heimat in einer Familie findet. Deshalb soll Johannes sie aufnehmen. Die zweite Ebene, die Maria und Johannes verbindet, ist die Liebe des Gekreuzigten. Also Jesus liebt Johannes und Maria. Der sich um sie kümmert, sorgt. Bereits hier unter dem Kreuz entsteht das, was wir später dann was ganz Neues beginnt. Der Glaube, also die Liebe zu Jesus, macht mich zu einem Menschen, der zu Jesu Familie gehört. Jesus will mich mit anderen zusammenführen und uns miteinander verbinden. Und diese neue Familie soll uns neue Heimat sein. Und Gemeinde ist, und das muss man sich schon realistisch betrachten, ein ziemlich seltsamer Haufen aus Leuten, die damals und heute scheinbar gar nicht zusammenpassen. Damals Sklaven und Herren, die sind in der Gemeinde eine Familie. Römer Hasser, Römer Freunde, sind in der Gemeinde eine Familie. Leute mit schmutziger und Leute mit weißer Weste sind in der Gemeinde eine Familie. Juden und Heiden sind in der Gemeinde eine Familie. Einfache Leute und hochgebildete und studierte Leute sind in der Gemeinde eine Familie. Alte und Junge. Da sind in der Gemeinde eine Familie. Und Sie und ich sind in der Gemeinde eine Familie. Nur Gott kann aus diesen unterschiedlichen Leuten eine Familie machen. Wir sind die Familie von Jesus Christus. Wir stehen wie Maria und Johannes heute gemeinsam auf dem Kreuz. Wir dürfen uns freuen, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus zur größten Familie gehören dürfen. Familie Gottes, für Jesu Gemeinde. Jesus lässt mich nicht allein, weil er mir in den schlimmsten Momenten meines Lebens sagt, dass ich zu seiner Familie gehöre. Ich wünsche uns, dass wir das, was uns diese drei Verse aus dem Kreuzesgeschehen Jesu zeigen, immer dann parat haben, wenn wir es dringend nötig haben. In den schlimmsten Momenten meines Lebens wird Jesus mich nicht übersehen. Jesus mich ansprechen, hoffentlich höre ich dann auch gut hin. Wird Jesus mir eine neue Perspektive geben und wird Jesus mich nicht allein lassen, sondern mir eine neue Heimat geben. Und Heimat ist an dieser Stelle nicht, wie es auf einem Graffiti stand, Home is where my computer is, also zu Hause ist dort, wo mein Computer steht. Nein, Heimat ist, wo wir unseren Lebensfaden festgemacht haben. Amen. Ich bitte noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir unseren Lebensfaden festgemacht haben, dass wir Lebensfaden in der Ewigkeit wieder vorher gesungen haben, festgemacht haben, dass unsere Ziele, unsere Perspektive ist, dass unser Lebensfaden wieder